Also wenn die kleinen Tiger Milch trinken, da verschüttet die Mutter ab und zu ein paar Tropfen. Und die würde man dann später in Form eines Kuchens vom Felsen abschaben und als Bestandteil der Medizin verwenden.
Während wir im Westen seit Jahrhunderten versuchen, die Natur mit technologischer Hilfe irgendwie zu zähmen und zu kontrollieren, ist im Himalaya die magische Beherrschung der Welt eher die Antwort auf die durchaus schwierigen Lebensbedingungen. Da macht auch Bhutan keine Ausnahme. Im Gegenteil, in dem kleinen asiatischen Königreich zwischen Indien und China nehmen uralte Traditionen noch extrem viel Raum ein.
Und deshalb dreht sich in dieser Folge auch alles um Spiritualität, Religion und um die heilende Kraft der Natur.
Und damit hallo zu Explore, dem National Geographic Podcast. Bhutan, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Und Folgendes erwartet euch heute.
Die Apotheke des Himalaya. So wird Bhutan auch oft genannt, weil hier so viele Heilpflanzen wie in kaum einem anderen Land wachsen. Und viele von ihnen kommen wirklich nur in Bhutan vor. Ein paar hundert von diesen Heilpflanzen bilden mit einigen Mineralien und tierischen Bestandteilen die Grundlage der Xoba Rigpa, der traditionellen bhutanischen Medizin.
Und die geht weit über unser westliches Verständnis von Medizin hinaus. Der Buddhismus spielt da natürlich auch eine große Rolle. Wer sich also mit den Heilpflanzen und der traditionellen Medizin Bhutans beschäftigt, der taucht ganz tief ein in die kulturellen und religiösen Traditionen dieses Landes. Und deswegen ist die Apotheke des Himalaya heute eines unserer Themen bei Explore.
Moderne und Globalisierung spielen auch in Bhutan eine immer größere Rolle. Und trotzdem sind Spiritualität und Magie im Alltag der meisten Menschen ein ziemlich großes Thema. Dazu gehört auch, dass den Weissagungen von Orakeln eine Menge Bedeutung beigemessen wird. Wenn sie eine Botschaft überliefern, dann nutzen die Orakel sogenannte Medien. Also Menschen, in die Orakel dann einfahren und durch diese sich dann mitteilen.
Ja, und dass diese Medien dabei manchmal in Fremdsprachen sprechen, die sie eigentlich nie erlernt haben, war rund um dieses Thema nur ein Aspekt, der mich relativ sprachlos gemacht hat.
Mich auch.
Mehr dazu erfahrt ihr gleich.
Bei Explore, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Inka Kiewit, National Geographic Podcast Redakteurin.
Und ich bin Daniel Lerche. Hallo.
Bevor wir uns gleich auf unsere Reise tief in magische Welten und ganz hoch hinauf zu den Heilpflanzen des Himalaya begeben, wird es jetzt erstmal etwas handfester. Hier kommen nämlich die Top 3, wie gewohnt, unser Wissen to go. Drei Fakten über Bhutan, von denen ihr ja hoffentlich noch nicht gehört habt.
Fakt 1. Bhutan ist CO2-neutral. Mindestens. Nach eigenen Angaben ist das Königreich sogar CO2-negativ. Boah. In Bhutans Verfassung ist der Umweltschutz fest verankert. Und dazu gehört auch, 60% des Landes müssen von Wald bedeckt sein. Aktuell sind es angeblich sogar bis zu 75%. Und all die Bäume und Pflanzen, die nehmen mehr Kohlendioxid auf, als das kleine Bhutan ausstößt. Nach eigenen Angaben nämlich satte dreimal so viel. Und wir finden, genau so geht Klimaschutz.
Ja. Also sagen wir mal so, kein Land ist weniger schuld am Klimawandel als Bhutan, würde ich mal sagen.
Gut zusammengefasst.
Fakt 2. Der Phallus als religiöses Symbol. An Hauswänden, als Halskette, sogar auf Briefmarken. Bunte Phallusdarstellungen sind in Bhutan ziemlich oft zu sehen. Sie sind natürlich ein Fruchtbarkeitssymbol, sollen Glück bringen und böse Geister abwehren. Und zurück geht dieser Brauch auf einen tibetischen Yogi, nämlich den Meister Drukpa Khyentsek. Für ihn sollen Spiritualität und menschliche Lust kein Widerspruch sein. So lehrte es der Yogi jedenfalls in der Theorie. Und in der Praxis. Frauen soll er angeblich mit Sex gesegnet haben. Die Phallus-Symbole an den Hauswänden, die gelten heute in Bhutan aber als Kunst und sind natürlich ein ganz guter Magnet für schaulustige Touristen, die nicht jeden Tag so viele bunte und verzierte Phalli um sich herum sehen.
Kein Kommentar. Fakt 3. Ja, da kannst du ja immer nur alles falsch machen bei dem Thema, oder? Deswegen sage ich einfach besser nichts dazu, sondern wir widmen uns Fakt 3. In Bhutan leben wieder mehr Tiger. Wie überall auf der Welt ist die Zahl der wild lebenden Tiger auch in Bhutan im letzten Jahrhundert stark zurückgegangen. Kurz vor der Jahrtausendwende wurden gerade noch 75 Exemplare gezählt. Seitdem hat sich aber viel getan. Unter anderem legte die Regierung den sogenannten Tiger Action Plan auf. Und der zeigt Wirkung. Bis 2015 ist die Tigerpopulation auf 103 Exemplare gestiegen. Mittlerweile läuft bereits der zweite Tiger Action Plan. Bhutan und auch der WWF gehen davon aus, dass die Zahl der Tiger im Königreich weiter stetig steigt.
Also, das CO2-negative Land, per Phallus zum Glück und der Tiger Action Plan. Unsere drei Fakten zu Bhutan.
Ja, und damit wollen wir uns jetzt auch schon dem ersten großen Thema in dieser Explore-Folge widmen, der traditionellen bhutanischen Medizin und den Heilpflanzen, die dabei eine zentrale Rolle spielen.
Kurze Einführung. Die traditionelle Medizin in Bhutan, die wird Xoba Rigpa genannt. Ich buchstabiere das mal ganz kurz. Kleines G, großes S, O, Bindestrich B, A, großes R, I, G, Bindestrich P, A. So viel Zeit muss sein, das fand ich nämlich ganz spannend, diese Schreibweise. Und sie ist eine der ältesten medizinischen Traditionen der Welt. Die bhutanische traditionelle Medizin, die hat ihre Wurzeln in Tibet und sie ähnelt in vielen Teilen der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin.
Das Institut für traditionelle Medizin in Bhutans Hauptstadt Thimphu ist sozusagen das Herzstück der bhutanischen Naturmedizin. Hier werden ihre Ärzte ausgebildet, die sogenannten Dungtsos. Es wird in Laboren geforscht und Pflanzenkunde betrieben und nicht zuletzt werden hier die Medikamente hergestellt.
Verarbeitet werden dabei Mineralien und tierische Stoffe, wie zum Beispiel Geweihe und vor allem Heilpflanzen. Ja, und von denen wachsen so viele in Bhutan wie in kaum einem anderen Land auf der Welt. Und das, obwohl Bhutan nur etwas größer als Baden-Württemberg zum Beispiel ist. Dass es dort so viele Heilpflanzen gibt, das liegt vor allem daran, dass es beinahe alle Klimazonen gibt. Von subtropisch bis hoch auf über 7500 Meter ins kalte Hochgebirge des Himalaya.
Ja, ist ja irgendwie auch klar, dass da die unterschiedlichsten Pflanzen sprießen und gedeihen, die meisten davon eben in hochalpinen Lagen. Zwischen 200 und 300 dieser Pflanzen werden als Heilpflanzen in der traditionellen bhutanischen Medizin verwendet.
Ja, und über dieses Thema wollten wir mehr erfahren und deshalb haben wir bei Dr. Irmela Harz angerufen und sie um ein Interview gebeten. Frau Harz ist Agraringenieurin und Expertin für exotische Pflanzen und Heilkräuter und zwar speziell für die aus Bhutan. Sie hat 17 Jahre im Königreich gelebt und sie ist mit einem Bhutaner verheiratet.
Und erstmal wollten wir von Frau Harz wissen, wie man die Pflanzen eigentlich findet und dann erntet. Speziell in den hochalpinen Regionen Bhutans ist das natürlich nicht ganz ohne.
Also es ist eine ganz aufregende Geschichte, wenn so Anfang der Monsunzeit, im Ende Mai, Juni, die traditionellen Ärzte raufgehen in die Berge zu den Sammelgebieten. Es ist im Grunde genommen ein relativ gut definiertes Sammelgebiet direkt an der tibetischen Grenze. Und dort wird dann eine Liste von Pflanzen an die Sammler ausgegeben, mit den Mengen und mit den Pflanzenarten, die gesammelt werden in diesem Jahr. Und dann ziehen die Jagdhirten los und ernten entweder Wurzeln oder Blüten, also häufig Wurzeln. Das ist schon sehr beschwerlich. Also insgesamt ernten die in einer Saison etwa 2 Tonnen von getrockneten Heilpflanzen.
Ordnen Sie das mal ein für uns. Ist das jetzt viel oder ist das wenig?
Ja, also ich glaube, wenn man das vergleicht mit der Produktion von der pharmazeutischen Anlage hier in Europa, ist es lächerlich wenig. Aber wenn man sich vorstellt, dass das ja winzige Pflanzen zum Teil sind, dann ist es halt unheimlich viel und ausreichend, um die gesamte Bevölkerung zu versorgen.
Eine sehr seltene Pflanze ist der sogenannte Cordyceps sinensis, dem man besondere Kräfte nachsagt. Das ist der sogenannte Raupenkeulenpilz. Diese außergewöhnliche Pflanze trägt ihren deutschen Namen ja nicht zufällig, denn alles beginnt bei ihr mit einer Schmetterlingsraupe. Erzählen Sie mal bitte, Frau Harz.
Ja, da handelt es sich um den Wurzelbohrer oder um einen Wurzelbohrer, gibt verschiedene Arten. Und die Larve von diesem Schmetterling, von diesem Wurzelbohrer, wird von den Sporen des Raupenkeulenpilzes befallen. Über den Winter hinweg wächst dann der Pilz allmählich durch den Körper der Larve. Die Larve stirbt letztendlich ab. Und im Frühjahr des nächsten Jahres ragt aus dem Kopf der Larve der Fruchtkörper des Pilzes heraus. Man hat es eigentlich zu tun mit einer Kombination von einem Tier und einer Pflanze, wobei zur Erntezeit dann der Pilz überwiegt. Also vom Tier ist eigentlich dann nur noch die Hülle da. Und das zu ernten ist natürlich eine unglaubliche Leistung. Also da muss man sich vorstellen, dass da die Sammler bäuchlings auf diesen extremen Höhen wie so Wiesen, kann man sich das vorstellen, liegen und nach diesem Fruchtkörper des Pilzes suchen. Also selbst erfahrene Pilzsammler sehen diese Fruchtkörper kaum. Also ich habe ihn nie gesehen.
Wie groß ist der denn?
Gibt unterschiedliche Größen. Also ich würde mal sagen so 2, 2,5 Zentimeter. Und das ist so ein schwarzer Fruchtkörper. Und so am Tag, wenn man da so 20 von diesen Cordyceps gesammelt hat, als erfahrener Sammler, dann hat man ein ganz gutes Ergebnis.
Und welche Wirkungen werden dem Cordyceps, diesem Raupenkeulenpilz, nachgesagt?
Naja, also es gibt viele Menschen, vor allen Dingen in Asien, die die Cordyceps schätzen als Immunstärkung. Also man sagt ihm auch eine Verbesserung der Lungenfunktion nach. Vor allen Dingen bei Frauen ist das wohl sehr wichtig. Und die Männer schätzen den Pilz so als natürliches Viagra, also liebesförderndes Mittel.
Er ist unfassbar selten, dieser Pilz, das haben Sie schon angesprochen, schwer zu finden. Und alles, was irgendwie selten, was rar ist, hat seinen Preis. Was kostet denn so ein Gramm Raupenkeulenpilz?
Also wissen Sie das? Wir haben immer gesagt, also ein Kilo Cordyceps ist so viel wert wie ein Maruti-Auto. Das ist so ein Kleinwagen aus Indien, ja, der da häufig in Bhutan gekauft wird. Also ein Kilo gegenwert ein Auto.
Also ich weiß nicht, wie viel dieses Auto kostet. Sie müssen mir einmal helfen.
Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so ganz genau. Okay. Also es ist, sagen wir mal, vergleichbar mit einem Fiat vielleicht hier. Mittelklasse, so untere Mittelklasse.
Also der Cordyceps ist, soweit ich gelesen habe, die teuerste Heilpflanze der Erde. Ich glaube, wir recherchieren noch mal kurz, was aktuell so ein Gramm beziehungsweise
ein Kilo kostet.
Es ist teurer als Gold auch. Ja, also so als Anhaltspunkt. Ne?
Ja.
Haben Sie denn vielleicht noch weitere ähnlich spektakuläre Beispiele für Heilkräuter aus Bhutan für uns?
Was mich immer sehr fasziniert hat, war die Tiger's Milk, die Milch der Tigerin. Mhm. Also wenn die kleinen Tiger Milch trinken, da verschüttet die Mutter ab und zu ein paar Tropfen. Und die würde man dann später in Form eines Kuchens vom Felsen abschaben und als Bestandteil der Medizin verwenden. Mhm. Aber ich habe da mal nachgefragt, ob man das jemals getestet hat, ob da also wirklich diese Milch sich in einen Kuchen verwandelt hat, und so richtig bestätigt wurde es nicht. Also es ist auch schon ein bisschen sagenumwoben. Wesentlich realistischer fand ich eine Pflanze, die in einer ganz, ganz entfernten Region wächst, direkt an der Grenze zu Tibet, der Delphinium glaciale. Das ist eine Rittersporn-Art, aber winzig klein. Und diese Blüten haben einen ganz starken Moschusduft. Da hat man vielleicht 10 Pflanzen gefunden, ja? Mehr waren es ja gar nicht. Und das sind winzig kleine Pflanzen, also sind vielleicht 15 Zentimeter hoch. Ich habe dann auch nachgefragt, wie können so ein paar Blüten denn Moschus ersetzen, ja? Und da wurde mir gesagt, es kommt ja gar nicht auf die Mengen an. Es kommt ja darauf an, dass die Substanz in der Medizin ist. Also da ist ein ganz anderer Gedanke dahinter. Nicht wie bei uns, wir müssen 10 Gramm einwiegen für ich weiß nicht welche Tablette, sondern bestimmte Bestandteile müssen, wenn auch in Spuren, vorhanden sein. Das reicht dann zum Teil schon aus.
Die traditionelle botanische Medizin, die setzt aber nicht nur auf Heilpflanzen, sondern auch auf diverse andere natürliche Inhaltsstoffe. Also die Tigermilch, die Tiger Milk, davon haben Sie jetzt schon gesprochen. Aber gibt es noch andere Beispiele?
Ja, es gibt Mineralien, die zugesetzt werden. Es gibt Halbedelsteine, die zum Teil verwendet werden. Perlen werden aus Indien importiert für ganz besondere Medizin.
Und was sind so die wichtigsten oder die am häufigsten verwendeten traditionellen Medikamente?
Ja, das ist eben genau das ganz Spannende. Das ist nicht so, dass eine Pflanze für eine Krankheit genutzt würde, sondern je mehr verschiedene Bestandteile eine Medizin hat, umso besser ist die Wirkung. Es gibt keine einzige Medizin aus nur einem Wirkstoff. Mhm. Die Mindestanzahl sind 3 verschiedene Komponenten. Aber das kann bis zu 39 gehen. Man kann sich so ungefähr vorstellen mit diesem Yin und Yang, also mit den Gegensätzen. Ja, man kombiniert also sehr gerne Pflanzen von hoher aus den alpinen Zonen mit Pflanzen aus den Subtropen. Man kombiniert mineralische Bestandteile mit pflanzlichen und tierischen Komponenten. Das ist also eine ganz komplexe Wissenschaft.
Okay, und die Rezepte, die da verwandt werden, wie alt sind die?
Naja, die sind ja, ich meine, die ganze traditionelle Medizin entstammt ja den buddhistischen Texten. Und ganz genau kann man sagen, den 4 Tantras. Das sind Bücher, die sind etwa vor 850 Jahren, im 11., 12. Jahrhundert sind die publiziert worden. Und da stehen die Rezepte drin. Das sind die Texte, die die traditionellen Ärzte lernen müssen und auch die traditionellen Apotheker. Und das ist auch sehr spannend. Das wird auch mündlich weitergegeben. Also in Bhutan gibt es immer noch diese mündliche Weitergabe von Rezepten. Also das ist nicht so, dass man ins Geschäft geht und sich ein Buch kauft und sagt, aha, nun mische ich dies und das und dann habe ich irgendein Medikament, sondern das wird nur am Institut für traditionelle Medizin praktiziert und dort auch nur weitergegeben.
Die natürlichen Inhaltsstoffe, die sind ja fester Bestandteil der traditionellen botanischen Medizin. Aber was macht die offizielle traditionelle botanische Medizin denn insgesamt aus?
Ja, insgesamt, es hat ja alles auch sehr viel mit dem Buddhismus und mit Spiritualität zu tun. Krankheit wird in Bhutan als ein Ungleichgewicht der Lebensenergien verstanden, der sogenannten Humors. Und der Arzt ist immer bestrebt, dieses Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Das ist ein ganz anderes Konzept, als man das hier kennt. Ja, ich fand das sehr faszinierend, muss ich ehrlich sagen.
Wie muss ich mir denn so eine Diagnose und Therapie bei einem traditionellen botanischen Arzt ganz konkret vorstellen? Also sagen wir mal, ich hätte jetzt Bauchschmerzen.
Ja, also das ist ein unglaubliches Erlebnis. Also erstmal ist es da nicht so, dass ein Arzt einen Patienten behandelt, sondern man kommt dann ins Zimmer und es sitzen 5 oder 6 Leute da rum und alle erzählen irgendwas. Und irgendjemand sagt dann, ja, er hätte jetzt Bauchschmerzen. Und dann nimmt der Arzt den Arm von dem Patienten und fängt an, eine Pulsdiagnose zu erstellen. Der tastet ganz vorsichtig und ganz langsam über den gesamten Unterarm und stellt so fest, wo die Ungleichheiten liegen. Also wo die Ursache dieser Bauchschmerzen ist. Und diese sogenannte Pulsdiagnose, die muss erlernt werden. Also da brauchen die wirklich 5 Jahre Ausbildung und müssen ganz feines Gespür für entwickeln.
Natürlich kann man sich ja in Bhutan auch klassisch schulmedizinisch behandeln lassen. Der Patient, der entscheidet selbst, welche Behandlung er vorzieht. Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen?
Also erstens mal ist die Behandlung sowohl in der traditionellen Medizin als auch in der Schulmedizin kostenfrei für die Bürger. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Der Patient muss nichts dafür bezahlen, normalerweise mit wenigen Ausnahmen. Und dann wissen die Bhutaner ganz genau, wo sie bei ihren Beschwerden die beste Behandlung erfahren. Also ich sag mal, wenn jetzt eine Operation anstünde, dann würde ein Bhutaner sofort in die moderne Klinik gehen. Aber wenn er jetzt ein Rheuma hat oder eben diese Bauchschmerzen oder irgendwas mit der Haut nicht in Ordnung ist, dann würde er wahrscheinlich eher zur traditionellen Medizin gehen.
Frau Hatzksoba Rigba, das ist die offizielle traditionelle Medizin. WahrsagerInnen und HeilerInnen haben ganz eigene Heilmethoden. Welche Rolle spielen denn hier Magie und Geisterglaube?
Das ist auch eine ganz spannende Frage. Also bevor der Buddhismus Einzug hielt in Bhutan, war im gesamten Himalaya-Raum Bön die Religion. Und Bön hatte viel zu tun mit magischen Elementen. Da gab es Feuerzeremonien und Opferungen und Räucherungen. Und das hat sich zum Teil bis heute erhalten in Bhutan und vermischt sich mit dem Buddhismus. Deswegen kann man da gar nicht so genaue Grenzen ziehen. Ich finde das immer so ein spannendes, ganz spannende Elemente, ja, wenn dann jedes Jahr in den Familien die Pujas zelebriert werden. Da werden Mönche von dem nächstgelegenen Kloster geholt, ins Haus geholt und die lesen dann entweder über 1 oder 2 oder 3 Tage, je nach Einkommenssituation der Familie, heilige Texte. Und die Familie feiert dann mit ihren Nachbarn, Freunden und so weiter, isst gemeinsam. Manchmal wird sogar im Anschluss an die Lesungen noch getanzt. Also das sind große Feste. Und die werden abgehalten, um eben das Glück der Familie und den Wohlstand der Familie zu sichern.
Botanische Heilpflanzen sind in der EU als Arzneimittel ja gar nicht zugelassen. Aber wie sieht es denn als Lebensmittelzusatz aus? Gibt es da irgendwie Supermarktprodukte, in denen ein bisschen Bhutan auch mit drinsteckt?
Ja, so ein ganz paar gibt es. Mhm.
Welche?
Also ein Produkt, das mir einfällt, ist halt der Jägermeister. Das glaubt ja kein Mensch, aber
stimmt.
Eines dieser ganz, ganz bitteren Kräuter ist das Chiretta-Kraut. Ah. Und das ist schon immer aus Bhutan gekommen. Nur hat man das gar nicht gemerkt, weil das über Indien gehandelt wurde und von Jägermeister dann eben über Indien eingekauft wurde. Aber vor ein paar Jahren hat Jägermeister gesagt, wir wollen jetzt mal genau wissen, wo unsere Pflanzen herkommen. Und dann hat es also eine sehr, sehr spannende Exkursion nach Samdrup Jonka gegeben, auf der Suche nach eben diesem Chiretta-Kraut. Und wie es oft so im Leben ist, die beste Qualität kommt aus dem entlegensten Gebiet, also ziemlich weit weg von jeder Straße. Also wir waren doch sehr, sehr lange zu Fuß unterwegs, bis wir in diesem Dorf dann angekommen sind.
Abschließend, Frau Hartz, in Ihren 17 Jahren in Bhutan, welchen Arzt haben Sie öfter besucht, den Schulmediziner oder den traditionellen?
Also ich hatte Glück. Ich war ganz, ganz selten krank. Nur ich erinnere mich ganz genau, als meine Kinder noch sehr klein waren, da hatte ich so Schlafstörungen. Ja, die sind dann oft nachts aufgewacht und dann bin ich auch aufgewacht. Und dann war ich morgens unausgeschlafen. Mhm. Und dann bin ich einmal zum Institut gegangen und habe dort mit dem Dungtsu Dofu gesprochen. Das war so mein Lieblingsarzt. Und der sagte, Irmela, merke dir eins, wenn du wach bist, bist du wach. Wenn du isst, isst du. Und wenn du schläfst, schläfst du. Hört sich irgendwie blöd an, war aber für mich so das erste Kapitel auf dem Weg zur Achtsamkeit. Also ich habe von diesem Satz habe ich mein Leben lang habe ich da Positives draus gezogen. Ich erinnere mich da sehr oft dran und es zwingt mich dazu, einfach fokussiert zu sein und mich mit den Dingen zu beschäftigen, die gerade aktuell sind. Nicht darüber nachzudenken, was jetzt morgen ist oder was gestern war, sondern eben jetzt zu leben, eben achtsam zu sein.
Total. Ist auch ein schöner Satz, glaube ich, für alle jungen Eltern. Ich finde das sehr schön.
Ich auch. Vielen Dank, Frau Dr. Hartz, für diese Ausführungen, für diese Einblicke in die bhutanischen Heilpflanzen und in die traditionelle bhutanische Medizin. Und natürlich, wenn wir uns dann mal persönlich treffen, geht der erste Jägermeister auf uns, ist doch klar. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Hartz.
Vielen Dank.
Kleiner Nachtrag noch an dieser Stelle bezüglich des Preises des Cordyceps sinensis, des Raupenkeulenpilz. Also ich habe mal geguckt, Durchschnittspreis Gold in den letzten 10 Jahren liegt so bei ungefähr 40 Euro pro Gramm, also 40.000 Euro pro Kilo.
Wahnsinn.
Und der kleinste Maruti, den ich gefunden habe bei einer Kurzrecherche, der kostet in Indien ungefähr 3.200 Euro.
Modernisierung, Globalisierung, Fortschritt, das alles, das zieht auch an Bhutan nicht einfach so vorbei. Im Gegenteil, im Prinzip hat das Land in den letzten 20 Jahren eine total schnelle Entwicklung von einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft mitten hinein ins 21. Jahrhundert genommen. Also Fernsehen und Internet gibt es in Bhutan zum Beispiel erst seit 1999.
Es haut mich immer noch um, wenn ich das höre.
Ja,
das ist Wahnsinn.
Ja. Mich auch. Und trotzdem hat es Bhutan geschafft, seine Tradition, seine Authentizität, seine buddhistische Prägung, und das kann man schon so sagen, in weiten Teilen zu erhalten.
Und das zeigt sich auch daran, dass viele Menschen in Bhutan auch weiterhin den Weissagungen von Orakeln große Bedeutung schenken. Mhm. Also was für uns jetzt vielleicht völlig abgefahren klingen mag, im Himalaya ist der Glaube an Orakel immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Es ist da also relativ normal, dass man ein Orakel hat. Also man hat großes Vertrauen in die Fähigkeiten der Orakel, konkret ins Heilen und ins Weissagen.
Ich freue mich auch schon die ganze Zeit auf das Thema, denn du hast dich ja also jetzt wirklich sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Ja.
Speziell mit dem Aspekt des Weissagens, also des Vorhersagens. Ne?
Ja, das stimmt. Ich habe mich allerdings so gut es geht eben schlau gemacht, ja, denn die Recherche, die hat sich wirklich schwierig gestaltet. Ganz einfacher Grund, es gibt nicht wirklich viel Material, auf das man da zurückgreifen kann. Und deshalb habe ich mir Hilfe gesucht und ich habe Hilfe gefunden. Gregor Verhoeven nämlich, er ist Tibetologe, Bhutan-Spezialist, leitet Orakelreisen und er hat sich…
Orakelreisen?
Ja,
okay.
Orakelreisen. Und da hat sich natürlich… weil er Orakelreisen leitet, sonst könnte er das ja gar nicht, er hat sich ganz eingehend auch mit dem Phänomen des Orakelglaubens in Bhutan beschäftigt.
Dass es Orakelreisen gibt, Das ist schon faszinierend. Also das wusste ich jedenfalls nicht.
Ja, das ist es auch. Es ist auch faszinierend. Aber damit da jetzt nicht irgendwelche Missverständnisse aufkommen, ja, es geht hier wirklich nicht um irgendeinen billigen Zauber oder darum, irgendwelchen Touristen schön bei einem Räucherstäbchen eine feine Show zu bieten. Der Glaube an Magie, an Geisterwesen, an Schamanismus und eben auch an Orakel, das alles ist in Bhutan fester Bestandteil des Lebensalltags, ja. Und das wiederum hat eben mit dem Buddhismus zu tun, der in Bhutan ja Staatsreligion ist.
Du hast mir ja erzählt, dass dir Herr Verhoeven zu Beginn des Gesprächs erstmal kurz eines der wichtigsten Prinzipien des Buddhismus zusammengefasst hat, nämlich das der Wiedergeburt, ne?
Genau. Und das hören wir jetzt auch nochmal an, denn das ist relativ wichtig, damit wir dann überhaupt verstehen können, wer oder was ein Orakel überhaupt ist.
Einer der Grundgedanken des Buddhismus ist ja die Wiedergeburt. Und es gibt nach buddhistischer Vorstellung 6 Bereiche, innerhalb derer man wiedergeboren werden kann. 3 höhere, 3 niedere Bereiche. Ich zähle sie mal kurz auf, dass man es einfach mal gehört hat. Die 3 niederen Bereiche, fangen wir mal damit an. Das ist der sogenannte Bereich der Höllenwesen, dann der Bereich der sogenannten hungrigen Geister und der Bereich der Tiere. Die 3 höheren Bereiche sind die Bereiche der Götter, der Gegengötter und der Menschen. Und der menschliche Bereich gilt als der wichtigste, denn das Ziel ist, nicht immer wiedergeboren zu werden, sondern das Ganze zu verlassen. Also die 6 Bereiche gelten als, oder der Fachbegriff dazu heißt Samsara, das ist also der samsarische Bereich. Und man versucht mittels Praxis, mittels Meditationen die Erleuchtung zu erlangen und dann diese 6 Bereiche sozusagen hinter sich zu lassen. Das ist der Bereich oder sind die Bereiche, mit denen wir hier umgehen. Die Wesen, von denen wir jetzt hier sprechen, sei es Menschen, sei es irgendwelche Geister, die befinden sich in diesen 6 Bereichen.
Okay, also wie eine Kette von ständigem Wiedergeborenwerden und am Ende verlasse ich diese Kette und gelange dann zur Erleuchtung. Ist richtig?
Ja,
ist also richtig. Das Einzige, der Zusammenhang mit den Orakeln, also den Geistern und Wesen aus den Zwischenwelten. Das ist nicht, also mir jedenfalls nicht ganz so klar. Wie kommen die ins Spiel?
Verstehe ich, dass du die Zusammenhänge noch nicht ganz rallst. Liegt daran, dass es Herr Verhoeven auch noch nicht erklärt hat. Aber da komme ja jetzt ich ins Spiel.
Sehr gut.
Die Orakel, die kommen nämlich aus dem von Herrn Verhoeven gerade beschriebenen Samsara, also aus diesem Kreislauf von Existenzen. Und damit die Orakel dann aber auch mit den Menschen, also mit den Fragestellern kommunizieren können, dafür brauchen sie Medien. Und das wiederum sind in Bhutan meist ganz normale Frauen oder Männer. Und oft ist es übrigens auch so, dass die mal Medium werden, damit eine Familientradition fortführen.
Wie so eine Orakelfamilie quasi?
Ja, sozusagen.
Nein?
Ja.
Okay.
Ja, doch, wenn man so will schon.
Und wie fährt das Orakel dann sozusagen ein in sein Medium, also in den Menschen?
Also dazu bedient man sich oft der Trance. In Trance verlässt der Geist des Menschen seinen Körper und wird so zum Medium, in das Orakel dann einfahren kann. Und wie dieser Prozess des In-Trance-Fallens vor sich geht, das hat Herr Verhoeven mir natürlich auch erzählt. Und zwar anhand des berühmtesten Orakels überhaupt, nämlich des tibetischen Staatsorakels. Und das bedient sich als Medium eines Mönchs.
Zunächst einmal wird dem Staatsorakel ja auch besondere Kleidung angelegt. Der ist ja nicht in seinen normalen Mönchsroben da, nicht, sondern da gibt es spezielle Kleidung für dieses Orakel und Zeremonialkleidung. Nicht? Also die Zeremonialkleidung, die liegt auf dem Tisch vor ihm, gegebenenfalls Waffen gehören dazu, nicht? Also je nachdem, um welche Gottheit es sich handelt, hat das Orakel vielleicht auch schon mal ein Schwert in der Hand, während es dann in Trance tanzt und so weiter und so weiter. Und dann gibt es die sogenannten inneren Opfer, das sind sogenannte Teigopfer, die da aufgestellt werden. Es sind Ritualinstrumente, Glocke, Diamant, Zepter und so weiter. Weitere Opferungen wie Tee, Bier, Milch, die dort dann stehen. All diese Substanzen werden dann geweiht, indem das Orakel ein Mantra spricht und entsprechende Handgesten, sogenannte Mudras, ausführt. Dann wird der Schützer, der nun in das Medium einfahren soll, angerufen. und wird gebeten, von dem Medium Besitz zu nehmen. Das tut man, indem man den Schützer genau beschreibt, wie er denn aussieht. Nicht? Auf die Weise kann er sich dann sozusagen erkennen und weiß, jetzt bin ich gefragt, jetzt soll ich also einfahren in das Orakel. Nun gibt es, im Anschluss daran gibt es Ritualgesänge. Der Schützer wird gepriesen, dann wird wieder weiter Bier und Tee und Milch und so weiter und so weiter dem Medium angeboten. Und jetzt ist es dann in Trance geraten. Das kann man daran erkennen, dass das Gesicht aufquillt, die Person steht vielleicht auf, sie schüttelt sich und so weiter und so weiter. Man sieht, dass es offensichtlich einen Unterschied gibt zu der Person, die man ja normal auch kennt als Mönch, nicht? Also, dass die sich ganz anders verhält. So, das ist der Moment, wo man nun den Schützer befragen kann. Jetzt ist es ja nicht mehr der Geist des Mönches, der da in dem Körper ist, sondern die Gottheit. Und die kann man jetzt befragen. Dann gibt die Gottheit über das Medium Antwort auf die Frage. So, und dann anschließend bricht das Medium zusammen, wenn es fertig ist. Und damit ist die Zeremonie beendet und es gibt dann nur noch abschließende Rezitation und Dankgebete. So läuft das beim Staatsorakel in etwa. Aber auch bei den, das Prinzip ist auch zu finden bei den lokalen Orakeln, die sich in Trance versetzen.
Also ich wäre ja gerne mal bei so einer Session eines bhutanischen Orakels dabei, ne? Vor allem würde ich super gerne meine eigenen Fragen mal loswerden. Und was werden da für Fragen gestellt? Die unterscheiden sich bestimmt von hier den lokalen Orakeln und dem Staatsorakel, ne?
Klar, das wäre wahrscheinlich deine Frage. Oder was für Fragen werden da gestellt? Also das Staatsorakel, das wird bis heute vom Dalai Lama zu politischen Entscheidungen befragt. Und seine Antworten, die haben großes Gewicht. Also es ist ein sehr ernsthaftes Thema. Was da geweissagt wird, das bleibt allerdings weitestgehend geheim. Immerhin eine Aussage, die wurde aber vor einiger Zeit öffentlich gemacht, nämlich die, dass der Dalai Lama laut Staatsorakel 113 Jahre alt werden kann.
Also zumindest 85 Jahre ist er schon mal alt, der Dalai Lama. So alt ist er dieses Jahr geworden. Aber wir sind bei den bhutanischen Orakeln.
Ja.
Wann werden die befragt und was kommen da für Themen auf eigentlich? Weil also, ne, ich möchte da auch darauf Antwort haben.
Ja, also bei den unterschiedlichsten Fragestellungen, ja, da geht es aber eher so um die Alltagsdinge, also um ganz praktische Sachen. Wann soll ich aussehen oder wann soll ich ernten zum Beispiel? Oft werden es aber auch sehr persönliche Fragen.
Oh, das ist spannend.
Ein junger Mann hat ein Mädchen kennengelernt, nicht? Ist das jetzt eine gute Idee, wenn ich die heirate, zum Beispiel? Oder ein anderer trinkt ziemlich viel Alkohol, da sagt das Orakel dann auch einmal schon, ja, du, wenn du so weitermachst mit dem Trinken des Alkohols, dann wird es ein großes Verderben sein. Muss man vielleicht nicht gerade unbedingt Orakel sein, um das zu sagen, nicht? Aber solcher Art sind dann die Fragen.
Okay, also die Medien nehmen irgendwie auch eine Rolle ein von so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Lebenshilfe, Therapeuten, vielleicht so?
Ja, vielleicht Ratgeber, würde ich jetzt mal sagen. Also,
ja.
Wir würden so ein Orakel wahrscheinlich ganz schnell zum spirituellen Coach erklären.
Könnte man das Medium eigentlich im Nachhinein für Ratschläge oder Hinweise des Orakels also verantwortlich machen? So falscher Hinweis, falscher Rat?
Nein.
Okay.
Das Medium ist ja wirklich nur der Mittler und mehr eben nicht.
Ein Medium kann sich, nachdem die Gottheit, die sich zuvor in ihrem Körper befunden hat und die diesen wieder verlassen hat am Ende, an nichts erinnern. Das gilt für das Staatsorakel als auch für die lokalen Orakel, von denen wir jetzt gerade sprechen. Wenn das Medium in Trance gerät, ist einzig und allein der Geist der eingefahrenen Gottheit aktiv.
Kann man denn irgendwie überprüfen, was eingetroffen ist und was nicht? Gibt es da Statistiken zu den Vorhersagungen?
Klares Jein. Also offizielle Statistiken gibt es zumindest meines Wissens nicht. Ich denke aber auch, das würde so einer spirituellen Angelegenheit auch irgendwie komplett widersprechen. Mhm. Aber natürlich werden die Menschen, die sich da Rat holen, immer darauf achten, ob die Weissagungen des Orakels letztlich auch zugetroffen haben. Ja? Und falls nicht, ich glaube, dann wird es ganz schnell ganz irdisch, ja, denn dann gehen die Leute beim nächsten Mal halt einfach zu einem anderen Orakel beziehungsweise zu einem anderen Medium.
Ja gut, ja, das ist auch eine Lösung. Hast du noch mehr Geschichten? Also ich liebe sowas ja, ne? Was hat Herr Hofen denn noch erzählt?
Oh, er hat sehr viel erzählt. Das kann ich gar nicht alles wiedergeben hier. Aber okay. Zum Beispiel hat er erzählt, dass er mal mit einer Professorin unterwegs war. Die Dame, die wollte eigentlich nur mehr wissen über die Orakel in Bhutan. Mhm. Um ihr Hüftleiden sollte es bei der Reise gar nicht gehen.
Wir haben unterschiedliche Medien aufgesucht. Und das Überraschende, für mich Überraschende war, dass die jedes Mal das Gleiche gesagt haben. Dass die jedes Mal als Ursache für die Krankheit bei dieser Dame, sie wollte eigentlich gar nicht nach ihrer Krankheit fragen, sie wollte nur das Phänomen sehen, nicht? Aber selbstverständlich, ein Orakel sieht, da kommt jemand auf mich zu, der ist krank, dem muss ich helfen, ja, und versucht natürlich dann darauf einzugehen, auf diese Person. Und das haben alle dann getan und dann jeder hat im Prinzip die gleiche Antwort gegeben für die Ursache der Krankheit, die diese Dame hatte. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Finde ich auch bemerkenswert. Vor allem, wenn es alle Orakel unabhängig voneinander getan haben, ne? Also das würde ich in diesem Fall mal übersinnliche Fähigkeit nennen. Mhm. Aber jetzt, Daniel, du hast vor der Podcast-Aufzeichnung einmal erwähnt, dass dich im Interview etwas ganz schwer beeindruckt hat. Und da warte ich jetzt schon die ganze Zeit drauf. Kommt es jetzt?
Ja, weil du so ungeduldig bist. Das kommt jetzt. Hier ist nochmal Herr Verhoeven.
Ah, da ist eine Person, die hat ein bestimmtes Problem. Dieses Problem wird an das Medium herangetragen. Und nun ist bekannt, dass für diesen Fall eine ganz bestimmte Gottheit angerufen werden muss. Und dann kann es eben auch vorkommen, dass diese Gottheit eben nicht bhutanischer Herkunft ist, sondern tibetischer. Und dass eben dann aus dem Mund des Mediums tibetische Sprache kommt.
Und das, obwohl das Medium normalerweise im normalen Leben nicht tibetisch spricht.
Selbstverständlich. Und auch niemals tibetisch sprechen wird, es sei denn, er lernt es. Oder sie lernt es. Ja, also die Person, wenn man so will, der Geist, der normalerweise in diesem Medium wohnt, ist ja nicht dabei, ist ja aus dem Körper gefahren, ist irgendwo anders. Und am Ende der ganzen Geschichte kommt dieser Geist dann zurück in das Medium und er ist wieder genau die Person, die er vorher war. Allerdings kann er sich nicht erinnern daran, was da vorher besprochen wurde. Und selbstverständlich spricht er auch dann keine andere Sprache.
Also wenn das wirklich so war, dann ist das unglaublich. Ich würde ja die ganze Zeit gerne wissen, was für Bereiche im Hirn angesprochen werden oder welche Gehirnbereiche reagieren bei so einer Trance des Mediums? Mhm. Spielen da Hormone eine Rolle oder sind es ganz viele Endorphine? Vielleicht sind ja einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen Experten auf dem Gebiet. Ich freue mich über Kommentare. Oder, Daniel, ich denke einfach schon wieder viel zu rational und irdisch und ich sollte es einfach mal nicht hinterfragen.
Ja, also ich habe das Herrn Verhoeven auch gefragt, ob man irgendwie weiß, was für biochemische Prozesse da im Gehirn des Mediums ablaufen. Aber er sagte mir, sei das rein logistisch kaum zu messen, denn man müsste ja müsste man irgendwie so machen, dass man das Orakel in Trance irgendwie an irgendwelche Elektroden anschließt und das passt ja nicht zusammen. Ich glaube, ja, da fällt keiner mehr in Trance. Und B, geht es bei Spiritualität und bei Religion ja auch ganz oft darum, sich eben eben mal auf die Dinge einfach einzulassen und eben nicht alles immer zu hinterfragen. Also stimmt, du kannst auch mal bei dem Thema schön irrational bleiben. Ich meine, die Geschichte mit Wasser und Wein, ja, oder Wasser zu Wein, die lässt sich auch schwer beweisen und wir glauben seit 2000 Jahren dran.
Alles eine Frage des Glaubens.
Ja. Genau. Also mir gefällt dieser spirituelle Ansatz jedenfalls. Mich hat dieses ganze Thema Bhutan sehr mitgenommen.
Ja, mich
im positiven Sinne. Ja, so sehr sogar, dass ich mich jetzt mal zu einem Yoga- und Meditationskurs angemeldet habe.
Ja. Ich liebe Meditation. Das finde ich großartig. Was für ein Yoga machst du?
Restauratives Yoga heißt das, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das Coole dabei ist, es kommt mir auch sehr entgegen, das ist total entspannt. Also es ist so wirklich, man verharrt lange, ewig lange in den Positionen und man muss jetzt nicht super sporty sein. Ja, man geht da nicht schweißgebadet raus, sondern echt so entspannt. Und
also das komplette Gegenteil von meinem Yoga. Ich mache nämlich Hot Yoga.
Ah ja, da siehst du mal.
Bei 38 Grad.
Ja, das passt ja auch besser zu dir. Ja? Ja, und ich brauch's halt eher ein bisschen entspannter. Siehst du? Ja. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Welt der Orakel in Bhutan oder über die Orakelreisen von Herrn Verhoeven, er wird übrigens mit U und mit F geschrieben, ganz wichtig, Herr Verhoeven, dann einfach mal nach ihm googeln. Ja, und damit heißt es für uns dann auch Abschied nehmen von Bhutan, diesem faszinierenden, kleinen, irgendwie ganz großen Königreich, in dem das Glück auch groß geschrieben wird, wie wir aus der ersten Folge wissen. Und aus dem Land der heilenden Pflanzen und spannenden Orakel.
Ich nehme mir in vielen Dingen jetzt auch ein Beispiel an Bhutan. Mhm. Ne? Also vor allem in Sachen Achtsamkeit mit der Natur und der Achtsamkeit mit sich selbst. Und irgendwie scheint sich Bhutan selbst genug zu sein. Und das wirkt in unserer Welt, die, finde ich zumindest, gefühlt immer mehr aus den Fugen gerät, mal wirklich ganz sympathisch.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Im nächsten Themenmonat reisen wir dann mit euch in ein Land, das sich in wenigen Jahrzehnten vom unbedeutenden Wüstenstaat zum politischen und wirtschaftlichen Schwergewicht entwickelt hat. Saudi-Arabien nämlich. Wir porträtieren eine Nation, die sich schon wieder im radikalen Wandel befindet. Was kommt nach dem Öl? Wie steht es um die Rechte der Frauen? Wie leben die Menschen der Mittelschicht? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es in den nächsten beiden Ausgaben von Explore, dem National Geographic Podcast.
Wenn ihr Fragen, Kritik oder Ideen habt, welche Regionen wir mal bearbeiten sollen, dann kommentiert gerne unter dem Explore Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bleibt gesund und vor allem achtet auf euch.